Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum CM-Cast. So, ich dachte mir, ich könnte eigentlich mal wieder eine reguläre, längere Folge machen, auch wenn ich im Augenblick noch gar nicht genau abschätzen kann, ja, wie viele Minuten sie am Ende dauern wird. Auf das Thema heute bin ich spontan gestoßen, ne? Das kam auch für mich ganz unerwartet. Und zwar wisst ihr ja, also spätestens seit der Folge 25, dass ich ein großer Fan von Bernardo Castro bin mit seiner idealistischen Philosophie. Und nachdem ich mir alle seine Bücher und viele seiner YouTube-Videos reingezogen habe, wollte ich natürlich sehen, wie er sich so weiterentwickelt. Und deshalb verfolge ich ihn auf seinem Diskussionsforum und auch auf Twitter. Ja, und normalerweise macht der Bernardo auf Twitter halt Werbung, wenn irgendwelche neuen Artikel oder Videos von ihm erschienen sind. Gut, also gelegentlich fühlt er sich auch durch irgendwelche Leute auf Twitter beleidigt oder zumindest ungerecht behandelt und dann schlägt er mit einer ganzen Kette von Tweets zurück. Ja, aber normalerweise geht es dabei halt immer über das Thema Bewusstsein und Idealismus. Aber gestern, das war am 28. Oktober, da kam von ihm ein ziemlich ungewöhnlicher Tweet. Und zwar hat er dem Bill Gates zu seinem 65. Geburtstag einen offenen Brief geschrieben. Und in dem Brief bittet er den Bill darum, dass der seinen Einfluss dafür einsetzen soll, haltet euch fest, der Menschheit klarzumachen, dass moderne, sichere Nuklearenergie der einzig gangbare Weg ist zu einer wahren, grünen, nachhaltigen Welt. Nuklearenergie als Weg zu einer nachhaltigen Welt? Also ich muss sagen, als jemand, der Japan liebt, hatte ich bisher keine besonders gute Meinung über Kernkraft. Ja? Also nach einem Atombombenabwurf in Hiroshima und einem in Nagasaki und einer Kernschmelze in Fukushima, da war ich eigentlich dafür, zukünftig komplett auf Kernenergie durch Spaltung zumindest zu verzichten. Ja? Also außer von mir aus in Raumschiffen oder so. Und deshalb hat mich der Tweet von Bernardo erstmal ja, fast umgehauen. Ja? Aber dann habe ich den offenen Brief gelesen und bin wirklich ins Nachdenken gekommen. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte mal die Argumente von Bernardo Kastrup zu dem Thema kritisch nachvollziehen und auch die Argumente von Bill Gates selber, die der schon im Jahr 2010 gebracht hat in so einem TED-Talk über das Kohlendioxidproblem. Also gut, in diesem offenen Brief von Kastrup an Gates, da bezieht sich der Bernardo auf einen Artikel in seinem Blog, den er schon im Dezember letzten Jahres geschrieben hat, mit dem Titel The Nuclear Option is Inevitable. Und vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn ich euch einfach mal Absatz für Absatz von dem Artikel mit meinen Worten erzähle. Und natürlich werde ich dazwischen auch immer wieder meinen eigenen Senf dazugeben. Also am Anfang weist der Bernardo darauf hin, dass die Menschheit bis Ende des Jahrhunderts auf ungefähr 11 Milliarden anwachsen wird, beziehungsweise sich einpendeln wird. Ja, momentan sind wir ja ungefähr 7,8 Milliarden. Und dass der Lebensstandard der Leute und damit natürlich auch der Ressourcenverbrauch und die Umweltverschmutzung gleichzeitig auch noch weiter anwachsen werden, so dass ich letztlich die Belastung des Planeten nochmal mehr als verdoppeln dürfte. Ja, und in seinem Blogartikel, da stellt er das jetzt einfach so unkommentiert hin, als würde sich an dieser Steigerung der Bevölkerung und an der Steigerung des Lebensstandards halt einfach nichts ändern lassen. Und da sind wir gleich an dem Punkt, der mich ehrlich gesagt ziemlich aufregt. Also wer meinen Podcast schon länger hört, der kennt meine Meinung, dass ich für eine Beschränkung der Fortpflanzung der Menschheit bin, nicht nur für eine Verlangsamung des Bevölkerungswachstums, sondern sogar für einen kontrollierten Rückgang der Weltbevölkerung, ja, auf einen relativ kleinen Bruchteil des heutigen Stands. Aber was mich dabei besonders aufregt, ist jetzt gar nicht mal, dass offensichtlich immer noch zu viele Leute zu viele Kinder produzieren, sondern dass es in unserer Gesellschaft, und ich meine jetzt nicht nur Deutschland oder Europa, sondern eigentlich die ganze kapitalistische Welt, ja, dass anscheinend weltweit das Recht auf ungebremste Vermehrung so eine Art Tabuthema ist. Ja. Zumindest in den normalen Medien. Also ich höre kaum mal jemanden laut Kritik daran äußern, dass zum Beispiel in Deutschland Familien mit Kindern ständig mehr vom Staat unterstützt werden. Ja. Das wird von den Parteien immer als was fraglos Gutes dargestellt. Ja, und irgendwelche Gegenpositionen, von denen ich übrigens weiß, dass sie existieren, weil ich zum Beispiel persönliche Freunde habe, die darüber ähnlich denken wie ich. Ja, also solche Gegenpositionen, die bekommt man in den Massenmedien zumindest niemals zu hören. Oder habt ihr schon mal einen Politiker gehört, der zum Beispiel dafür ist, dass Leute vom Staat dafür belohnt werden, wenn sie eben keine Kinder produzieren? Ja, und das Verrückte dabei ist ja, dass die einheimische Bevölkerung in vielen Ländern ja ohnehin schon abnimmt. Ja, also ich denke jetzt an Japan oder auch die ehemaligen sowjetischen Staaten. Und das alles trotz längerer Lebenserwartung. Ja, weil anscheinend vielen jungen Leuten in unserer heutigen Welt das Risiko oder vielleicht auch die Anstrengung zu groß vorkommt, ja, auch noch Kinder durchbringen zu müssen. Ja, es gibt also eigentlich sozusagen eine natürliche Entwicklung hin zu weniger Fortpflanzung bei den Menschen. Ja. Und tatsächlich sagen ja die meisten Studien voraus, dass die Weltbevölkerung nur noch bis ungefähr 2100 anwachsen wird und dann entweder stabil bleibt oder sogar erstmals wieder abnimmt. Aber das Problem dabei ist ja, dass wir so schnell auf Klimakatastrophen, auf Umweltkatastrophen und auch auf gewaltige Ressourcenprobleme zulaufen, dass wir diesen natürlichen Rückgang des Bevölkerungswachstums, also nach meiner Meinung, nicht durch Familienförderung schwächen sollten, sondern dass wir möglichst schnell, bevor es zu spät ist, dieses Bevölkerungswachstum in einen Bevölkerungsrückgang umwandeln sollten. Aktiv. Ja. Und warum die Politiker offensichtlich nicht so denken, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ja. Also das übliche Argument, dass wir Bevölkerung für die Bezahlung der Rentenbeiträge brauchen, das habe ich eigentlich noch nie so ganz ernst genommen, weil es ja eigentlich genug Bereiche im Staatshaushalt gibt, wo man gewaltige Geldmengen sparen könnte. Ja? Also Rüstung, unser nach meiner Meinung viel zu aufgeblähtes Gesundheitssystem, dann diese Agrarsubventionen, die manchmal ja in die falsche Richtung laufen. Ja, und dann natürlich die Steuergelder von den Superkonzernen, ja, die nicht eingefordert werden. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, der wahre Grund dafür, dass der Staat seine Bevölkerung durch Geburtenförderung und durch Einwanderung hochhalten will, Der wahre Grund ist einfach, dass unser kapitalistisches Wirtschaftssystem weiterhin genug Konsumenten haben will. Weil immer wenn irgendwo in der Welt konsistent Entscheidungen getroffen werden, die nach gesundem Menschenverstand absurd erscheinen, ja, dann muss man sich doch fragen, wer könnte einen finanziellen Vorteil davon haben? Ja? Und die Industrie ist nun mal auf Wachstum ausgerichtet. Und deshalb aus kurzsichtiger, egoistischer Selbsterhaltung raus. Ja? Nur deshalb will die Industrie weiter eine wachsende Bevölkerung. Das ist zumindest meine Meinung. Aber bevor ich jetzt endlich zurückkomme zum Artikel vom Bernardo Castrop, möchte ich noch den zweiten Punkt ansprechen, den er auch einfach so konstatiert, ja, als wäre es ein unabänderliches Faktum. Weil er hat ja auch geschrieben, dass unser Lebensstandard auf jeden Fall weiter zunehmen wird. Und der Punkt wäre jetzt eigentlich auch was, worüber ich mich aufregen könnte, weil als Minimalist glaube ich, dass man mit wesentlich weniger materiellen Gütern trotzdem oder erst recht deutlich mehr Freude am Leben haben kann. Ja? Aber ich vermute, dass der Bernardo was anderes meint. Ich denke, er meint, dass in den nächsten Jahrzehnten vielleicht der Lebensstandard der Leute in den reichen Nationen gar nicht mal so viel weiter ansteigt, aber dafür wollen die ganzen Entwicklungsländer erstmal auf unseren momentanen Stand aufholen. Ja, ja, aber ich habe halt die Hoffnung, dass man intelligente Menschen durchaus davon überzeugen kann oder dass man denen zeigen kann, wie sie ihr Glück maximieren können, und das ist ja, glaube ich, das Ziel der Menschen, ohne enorme Mengen an Schäden an der Welt anzurichten. Ja? Okay, weiter im Blogartikel. Nachdem also diese 11 Milliarden Menschen bis 2100 als ja, unabwendbar beschrieben sind, listet der Bernardo einige der Folgen auf, die sich dann halt zwangsläufig daraus ergeben. Ja? Als da wären natürlich die Klimaerwärmung durch CO2 mit all den damit verbundenen Extremwetterereignissen. Aber zum Beispiel laufen wir auch auf eine gewaltige Wasserkrise zu. Also uns geht schon sehr bald das Trinkwasser aus. Genauso wie auch viele andere Ressourcen, die wir für die Technik brauchen. Und ja, dann kriegen wir auch nach jahrzehntelangen halbherzigen Versuchen es nicht hin, unseren Müll vollständig zu recyceln. Und es wird natürlich auch schwieriger, die Nahrung für 11 Milliarden zu produzieren und so weiter. Ja, also ich würde sagen, in all diesen Punkten hat der Bernardo vollkommen recht. Ja. Wenn wir nicht sehr schnell Antworten auf all diese Probleme finden, dann wird sich die Menschheit als dominierende Tierart auf dem Planeten verabschieden. Ja. Aber halt auf viel unangenehmere Weise, als wenn wir mal ein paar Generationen lang bloß noch ein Minimum an Nachwuchs produziert hätten. Ja. Naja, ich gehe mal weiter zum zweiten Abschnitt. Jetzt schwenkt der Bernardo plötzlich in eine etwas andere Richtung. Er erinnert uns nämlich daran, dass es bei all diesen Problemen nicht ums Überleben des Lebens sozusagen auf dem Planeten als Ganzes geht. Ja. Selbst wenn wir uns maximal idiotisch verhalten, dann wird sich die Biosphäre irgendwann erholen. Also er schreibt so schön in einem scheinbar zynischen Ton, dass es, nachdem die Menschen dann verschwunden sind, vielleicht bloß 1 Million Jahre dauern wird, bis es wieder wunderbare, gesunde Wälder und Ozeane geben wird. Ja? 1 Million Jahre ist nichts im Vergleich mit den 4,5 Milliarden Jahren, wo es die Erde halt schon gibt. Ja, und er schreibt noch, dass ja wahrscheinlich sogar ein winziger Bruchteil der Menschen überleben wird, weil zum Beispiel einige Ureinwohner auch ganz ohne technische Infrastruktur zurechtkommen. Ja, im dritten Absatz sagt er dann, dass es ihm eigentlich weniger ums Überleben der Spezies Mensch an sich geht, sondern um unsere Kultur und um unser Wissen über die Welt, ja? Was wir uns ja mit extremen Mühen und Opfern aufgebaut haben. Wenn all das mit der Menschheit untergeht, dann wären all diese Mühen umsonst gewesen. Und das darf einfach nicht passieren. Und im nächsten Absatz kommt er jetzt zu einem entscheidenden Punkt in seiner Argumentation. Er meint, dass wir diese Katastrophe nur durch eine Flucht nach vorne überwinden können. Ja? Obwohl die Technik zu einem großen Teil schuld ist an unserer Misere, brauchen wir noch mehr Technik, um unsere Probleme zu lösen. Ja? Am Ende von dem Absatz hängt er dann noch so eine Nachbemerkung an. Wenn wir bloß 1 oder 2 Milliarden wären, könnten wir vielleicht ohne viel Technik auskommen, aber nicht bei 11 Milliarden. Tja, welche Meinung habe ich dazu? Ich denke halt, die Industrie würde so eine technische Flucht nach vorne großartig finden. Das ganze kapitalistische Wirtschaftssystem könnte dann so bleiben, wie es ist. Die Firmen können munter weiter expandieren und einige Leute werden dadurch immer reicher und reicher, wie eh und je. Und jede neue Technologie führt zwar wahrscheinlich zu irgendwelchen unerwarteten Nebenwirkungen, aber zu deren Bekämpfung kann man ja wieder neue Technik erfinden, an der man wieder super verdient. Also, was mich an dieser technischen Flucht nach vorne stört, das ist, dass die Grundursache unserer Probleme halt nicht angetastet wird. Nämlich die Konstruktion von unserem Wirtschaftssystem, in dem Firmen nur überleben können, wenn sie expandieren. Ja? Man kann von mir aus gerne im Raum der Ideen und im Raum der Erkenntnis expandieren, ja? Aber nicht im materiellen Sinn, wo normalerweise jede Expansion wieder mehr Umweltbelastung mit sich bringt. Ja? Mir wäre es viel, viel lieber, wenn uns die Krisen, die jetzt auf uns zukommen, endlich antreiben würden, diese Wachstumswirtschaft durch irgendwas Intelligenteres zu ersetzen. Ja? Die Wachstumswirtschaft ist für mich wie eine Krebskrankheit für den Planeten. Ja? Und noch mehr Technik im alten System lässt diesen Krebs halt weiter wachsen. Ja? Also bis zu dem Punkt im Artikel war ich deshalb absolut nicht überzeugt von der Argumentation von Bernardo. Aber der Artikel geht ja noch weiter. Im nächsten Absatz wird der Artikel jetzt langsam konkreter. Der Bernardo schreibt, dass wir vor allem erstmal Energie brauchen, und zwar in praktisch unbegrenzten Mengen und zu einem extrem niedrigen Preis, damit wir die vorhin angesprochenen Probleme lösen können. Also Klimaerwärmung, Recycling, Wasser und Nahrung. Ja, und tatsächlich gibt es für all diese Probleme technische Lösungen, die halt allerdings extrem viel Energie kosten. Ja. Mir war zum Beispiel bisher nicht bewusst, dass Recycling ein sehr energieintensiver Prozess ist. Aber ja, laut Bernardo ist es so. Und womit er wohl recht hat, ist, dass die Gewinnung von Trinkwasser durch Meerwasserentsalzung, das ist ja eine Option, dass das sehr viel Strom kosten wird. Ja, das ist, glaube ich, klar. Und dann bringt er noch das Beispiel von der vertikalen Landwirtschaft. Ja? Also anstatt die Nahrung für eine Stadt auf riesigen horizontalen Landflächen anzubauen, wie bisher, ja, die dann außerhalb der Städte liegen, könnte man zum Beispiel Nutzpflanzen in Hochhäusern produzieren, also sogenannte Farm Scraper, die dann mitten in der Stadt stehen könnten, ne, wodurch sich der Transport zu den Endverbrauchern natürlich extrem vereinfacht. Und in so einem Hochhaus hätte man dann computerkontrollierte Gewächshausbedingungen, ne, und könnte wirklich ganz jährlich eine Vielfalt von Pflanzen anbauen, in ganz hoher Dichte. Ja. Aber in all diesen vielen Stockwerken hätte man dann natürlich künstliche Beleuchtung, die zwar präzise auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt wird, aber was natürlich trotzdem enorm viel Strom kostet. Ja, also wenn man all diese Technologien nutzen will, dann braucht man in der Tat sehr viel billige und verlässliche Energie. Und es ist, glaube ich, völlig klar, dass man diese Energie nicht mehr durch Verbrennung von fossilen Energieträgern erzeugen kann, weil halt das CO2-Problem von allerhöchster Dringlichkeit ist. Also braucht man alternative, nicht fossile Energiequellen. Und da ist jetzt der Bernardo der Meinung, dass unsere ganzen erneuerbaren Energiequellen, also Windkraftwerke, Solarkraftwerke und andere, also wie zum Beispiel Wellenkraftwerke und Geothermie, auf die wir ja verstärkt umsteigen wollen, dass diese ganzen Technologien noch nicht mal ausreichen, um den momentanen Energieverbrauch zu decken, geschweige denn den deutlich höheren Verbrauch, den wir hätten, wenn wir eben diese technologische Flucht nach vorne wirklich durchführen wollen. Okay, ich fürchte, das würde ziemlich lange dauern, wenn ich das jetzt alles im Detail ausdiskutieren wollte. Vielleicht bloß so viel, also ich bin mir völlig darüber klar, dass es bei den erneuerbaren Energiequellen heute noch viele Probleme gibt. Also zum Beispiel mit der Speicherung, also als Vorrat für die Zeiten, wo mal kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Und Probleme mit der Verteilung, weil die Orte, wo die Energie gewonnen wird, oft halt weit weg sind vom Verbrauchsort. Und auch Probleme mit dem Platzbedarf. Ja. Aber ja, wir machen doch eigentlich schon beständige Fortschritte, zum Beispiel in der Batterietechnologie. Ja. Und man hat ja auch schon lange Wasserstoff als Energiespeicher diskutiert. Ja. Also freilich kostet so eine Solarfarm sehr viel Fläche. Aber in den Wüsten der Erde haben wir doch viel Platz. Ja. Und wenn man da vor Ort die gewonnene elektrische Energie durch Elektrolyse in Wasserstoffgas transformiert, dann kann man diesen Wasserstoff schon zu uns rüber transportieren. Ja. So wie wir ja immer schon das Öl auch rüber transportieren. Also ganz so leicht wie der Bernardo würde ich die erneuerbaren Energiequellen nicht abschreiben wollen als Lösung für die Zukunft. Ja. Aber er hat natürlich insofern recht. Also wenn wir wirklich zulassen, dass die Menschheit auf 11 Milliarden wächst und wenn wir gleichzeitig den durchschnittlichen Lebensstandard anheben, dann werden wohl die erneuerbaren und ökologisch unbedenklichen Energiequellen wahrscheinlich nicht ausreichen. Ja. So, meine Lösung wäre, wie gesagt, die Weltbevölkerung und den Lebensstandard in humanverträglicher Weise zurückzuschrauben, dann hätten wir gar keinen erhöhten Energiebedarf. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir tatsächlich diese Flucht in noch mehr Technik brauchen. In dem Fall, so argumentiert der Bernardo, dann brauchen wir Kernkraft. Ja. Und er meint jetzt hier nicht Kernfusion, ja, die ja seit vielen Jahren immer so kurz vorm Durchbruch steht, aber dann letztlich doch nie ganz funktioniert, sondern er meint tatsächlich Kernspaltung, ja, was man ja heute fast automatisch mit Katastrophen wie Tschernobyl oder Fukushima assoziiert, ja, und woraus wir ja eigentlich aussteigen wollten. Aber man darf das Grundprinzip der Energiegewinnung durch Kernspaltung nicht in einen Hut schmeißen mit der speziellen technischen Umsetzung, ja, die in den Reaktoren von Tschernobyl oder Fukushima verwendet worden ist. Weil das war wirklich alte Technologie aus den 50er und 60er Jahren. Ja. Also diese traditionellen Kernreaktoren, die erfordern aktive Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, die Kernreaktion ist ein Prozess, der im Prinzip wie eine Explosion abläuft. Ja. Nur, dass man diese Explosion sozusagen ständig im Zaum hält. Ja. Man lässt sie so langsam ablaufen, dass der Reaktor zwar warm wird, ja, und aus der Wärme zieht man dann die Energie durch Turbinen in der Form von elektrischem Strom raus, aber man sorgt dafür, dass der Reaktor nicht zu schnell warm wird und hochgeht. Ja. Aber zu diesem Zweck muss man, also bei der konventionellen Konstruktion vom Reaktor, ständig aktiv kontrollieren und steuern. Sobald man feststellt, dass der Reaktor zu schnell warm wird, schiebt man zum Beispiel so Moderatorenstäbe in den Reaktorkern, die dann die Kernreaktion drosseln. Aber bei den traditionellen Reaktoren werden diese Moderatorenstäbe zum Beispiel seitlich in den Reaktor geschoben, also durch Elektromotoren. Das heißt aber, wenn der Strom ausfällt, dann kann man nicht mehr moderieren. Und deshalb hat man zwar immer natürlich Ersatzstromversorgungen und so weiter als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, aber wie man in der Praxis ja gesehen hat, gibt es immer wieder verhängnisvolle Verkettungen von Umständen, die dann doch zu einer Katastrophe führen. Aber es gibt jetzt eine ganz neue Generation von Kernreaktoren, die auf dem Prinzip der passiven Sicherheit aufgebaut sind. Und bei denen ist es genau umgekehrt. Also während man bei den alten Reaktoren ständig aktiv dafür sorgen muss, dass er nicht hochgeht, muss man bei den neuen Reaktoren ständig aktiv dafür sorgen, dass er nicht ausgeht. So als anschauliches Beispiel für passive Sicherheitskonzepte könnt ihr euch vorstellen, dass man die Moderatorenstäbe nicht wie bisher neben den Reaktorkern anbringt, sondern dass man sie über dem Reaktorkern aufhängt, zum Beispiel an Elektromagneten. Und falls mal der Strom ausfällt, dann hören die Elektromagneten auf zu ziehen. Und die Moderatorenstäbe fallen einfach per Schwerkraft in den Reaktorkern und bringen die Kernreaktion halt sofort zum Stillstand. Aber neben passiver Sicherheit gibt es sogar noch weitere Vorteile bei den modernen Reaktortypen. Ja. Also ein Problem bei den alten Reaktoren war ja, dass sie angereichertes Uran als Brennstoff brauchen. Ne. Und das natürlich vorkommende Uran besteht zu ungefähr 99% aus dem Isotop U238 und nur zu 1% aus dem Isotop U235, das man wirklich für Kernspaltung benutzen kann. Und ja, deswegen muss man das Natururan vor der Nutzung erstmal anreichern, sodass sich der Anteil an spaltbarem Uran-235 von dem 1% auf 3 oder 4% zumindest erhöht. Ja. Und dabei bleiben dann riesige Mengen von abgereichertem Uran übrig, die normalerweise ja, ungenutzt bleiben würden. Also zum Beispiel haben allein die USA momentan ungefähr 700.000 Tonnen davon gelagert. Ja, und das Geniale ist jetzt, dass man neue Reaktortypen bauen kann, die einerseits passiv sicher sind, die also einfach ausgehen, wenn der Strom ausfällt, die aber sogar auch dieses abgereicherte Uran zur Energieerzeugung verwenden können, das als Abfallprodukt von dem Anreicherungsprozess entsteht. Also zum Beispiel gibt es da das Konzept vom sogenannten Laufwellenreaktor. Darüber könnt ihr ja mal nachlesen, wenn es euch interessiert. Also ihr könnt euch da den Reaktor grob so vorstellen wie eine Kerze, die langsam, also über Jahrzehnte, abbrennt, bis das ganze Wachs verbraucht ist. Nur, dass das Wachs in dem Fall das normalerweise unnutzbare Abfalluran ist. Also ganz unten in dieser Kerze, in Anführungszeichen, da hat man quasi als Starter eine kleine Menge von normalem angereicherten Spaltmaterial, also Uran-235. Aber während das zerfällt, bilden sich Neutronen mit der richtigen Geschwindigkeit und die treffen auf das U-238 im Abfalluran. Und das absorbiert die Neutronen und wandelt sich daraufhin durch eine Folge von Kernreaktionen letztlich in Plutonium-239 um. Und dabei entsteht halt wieder Wärme, die man über Dampfturbinengeneratoren in elektrische Energie umwandelt. Also könnte man mit solchen Laufwellenreaktoren die bisher nutzlosen Vorräte an Abfalluran plötzlich in Energie umwandeln. Und angeblich könnte man mit dem weltweit gelagerten, abgereicherten Uran 80% der Weltbevölkerung mit einem Pro-Kopf-Stromverbrauch auf dem Niveau eines durchschnittlichen US-Bürgers über ein Jahrtausend lang versorgen. Und hinzu kommen noch ungefähr 4,5 Milliarden Tonnen Uran, welches sich in gelöster Form im Meerwasser befindet. Wenn diese Zahlen wirklich stimmen, dann hätten wir unsere Energiesorgen erstmal los. Also auch wenn wir Kernfusion noch nicht so schnell zum Laufen bringen. Kernfusion wäre natürlich viel besser, weil sie keinen radioaktiven Abfall erzeugt. Also bei dem Laufwellenreaktor bleibt halt am Ende auch wieder radioaktiver Abfall übrig. Allerdings einer mit relativ kurzen Halbwertszeiten, die man dann vergleichsweise einfacher entsorgen kann. Der Bernardo schreibt in seinem Blogpost, dass Kernenergie inzwischen weltweit so eine schlechte Reputation hat, dass sich selbst viele Entscheidungsträger nicht mehr wirklich darüber informieren. Aber er sieht es trotzdem als die einzige gangbare Lösung an. Okay, also ich muss zugeben, dass dieses Konzept mit dem passiv sicheren Laufwellenreaktor also auch an mir vollkommen vorübergegangen ist. Obwohl meine Vorurteile gegenüber Kernkraft jetzt noch lange nicht ausgeräumt sind, sehe ich jetzt zumindest die Vorteile von dem neuen Reaktortyp ein. Deshalb, wenn es nach mir ginge, dann würden wir zwar trotzdem weiter auf erneuerbare und ökologisch völlig unbedenkliche Energiequellen setzen, aber ich würde die Forschung an diesen neuen Reaktoren schon fördern. So quasi als Backup-Lösung, wenn irgendwas schief geht mit den anderen Lösungen. Übrigens hat der Bill Gates schon im Jahr 2006 die Firma TerraPower gegründet, die genau so einen Laufwellenreaktor entwickelt. Und die sind auch schon ziemlich weiter mitgekommen. Zum Beispiel hatte TerraPower im Jahr 2015 einen Vertrag mit China unterzeichnet, dass sie einen ersten Testreaktor in der Provinz Fujian bauen würden, Allerdings kam dann unser geliebter Donald Trump dazwischen, der ja keinen Technologietransfer will mit Staaten wie China. Ne? Ja, und daraufhin ist dann das Projekt im Jahr 2019 aufgegeben worden, fürs Erste zumindest. Ja, und vor ein paar Tagen hat dann eben der Bernardo Kastrup diesen offenen Brief an Bill Gates geschrieben, dass er sich doch bitte trotzdem weiter für die Entwicklung dieser Technologie einsetzen soll. Ne? Ja, dieser Bill Gates ist schon ein bemerkenswerter Mensch. Also nicht nur, weil er Microsoft mitgegründet hat und jetzt über 100 Milliarden Dollar sein eigen nennt. Ne? Das macht ihn ja zum zweitreichsten Menschen nach Jeff Bezos von Amazon. Sondern eigentlich vor allem, weil er sich seit langem der Philanthropie verschrieben hat. Ja? Also der verursacht wirklich viel Gutes in der Welt mit seinem Geld. Also zum Beispiel hat er in Ländern wie Afrika mit großen Geldsummen Krankheiten bekämpft, also wie AIDS, Tuberkulose, Malaria, Polio und so. Und er sorgt dort auch für bessere Hygiene, für gute Ernährung, für Bildung, für Familienplanung. Ja, und viele von seinen Projekten waren wirklich sehr erfolgreich. Und er hält auch manchmal ganz interessante Vorträge. Also zum Beispiel hat er 2010 so einen TED-Talk gehalten, wo es darum ging, wie wir es schaffen, unseren globalen CO2-Ausstoß auf Null zu reduzieren. Und dabei hat er eine einfache Formel aufgestellt, die sich, glaube ich, ganz gut jetzt als Abschluss für den Podcast eignet. Ja? Also nach dieser Formel lässt sich der globale CO2-Ausstoß als Produkt von vier Faktoren schreiben. Also CO2 ist gleich P mal S mal E mal C. P steht für People, also wie viele Menschen es auf der Erde gibt. Ja? S steht für Services, also wie viele Bedürfnisse jeder Mensch hat, also Nahrung, Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter. E steht für Energy, also wie viel Energie jedes dieser menschlichen Bedürfnisse erfordert. Und C steht für Carbon Dioxide, also wie viel CO2 jede Einheit Energie in die Atmosphäre freisetzt. Also der globale CO2-Ausstoß ist einfach das Produkt dieser vier Faktoren. People mal Services mal Energy mal Carbon. Ja, und in dem Vortrag von Bill Gates, da sagt er, dass es laut Klimaforschern angeblich nicht reicht, wenn wir dieses Produkt nur stark reduzieren, also zum Beispiel auf ein Zehntel. Nein, um die Klimaerwärmung zu stoppen, müssen wir es auf Null bringen. Ja, jetzt kann aber ein Produkt nur dann Null werden, wenn mindestens einer der Faktoren wirklich Null wird. Ja, und leider können wir weder die Zahl der Leute, noch die Lebensbedürfnisse, noch die Energiekosten für die Befriedigung der Lebensbedürfnisse ganz auf Null runterbringen. Ja? Nur der letzte Faktor ist dafür geeignet. Wir müssen unsere Energie produzieren, ohne dabei irgendeinen CO2-Ausstoß zu verursachen. Also müssen wir ganz auf fossile Brennstoffe verzichten, kein Öl, kein Sprit, keine Kohle, kein Holz verschüren. So weit, so gut. Aber dann argumentiert der Bill, ganz ähnlich wie der Bernardo 9 Jahre später in seinem Blogpost, dass wir das mit erneuerbaren Energien nicht schaffen können und deshalb auf diese neuen Kernreaktoren setzen sollten. Ja? Lasst mich am Ende noch ein letztes Mal meine eigene Meinung dazu sagen. Ich habe ja außer in diesem Podcast praktisch keine Gelegenheit dazu. Nach meiner Meinung klingt schon die Prämisse unrealistisch, dass wir den globalen CO2-Ausstoß wirklich auf Null reduzieren müssen. Also das klappt doch in der Praxis sowieso nicht, weil es gibt ja immer auch natürliche CO2-Quellen, ja? Waldbrände, Vulkanausbrüche und so. Und ich finde deshalb schon, dass auch eine Reduktion des von Menschen verursachten CO2-Ausstoßes auf einen kleinen Bruchteil, dass das auch schon viel bringen würde. Ja? Und dann kommen nämlich auch die drei anderen Faktoren wieder ins Spiel. Denn dann macht es plötzlich auch wieder Sinn, eine Mischlösung zu versuchen, ja, wo alle vier Faktoren gleichzeitig reduziert werden. Also staatliche Förderungen so verändern, dass es belohnt wird, wenn man keine oder zumindest wenige Kinder bekommt. Ja, unser Wirtschaftssystem so umbauen, dass nicht immer mehr sinnlose Services pro Person erbracht werden, sondern wenige Services, die wirklich was fürs Glück bringen, dann die Technik weiterentwickeln, sodass halt immer weniger Energie pro Service erforderlich ist und natürlich die Energieproduktion so weit wie möglich auf Erneuerbare umstellen, von mir aus mit ein paar modernen, sicheren Kernkraftwerken für Notfälle. Aber das sind natürlich alles nur meine privaten Idealvorstellungen. Ich kann schon die Psychologie verstehen, die hinter den Forderungen von Bill und Bernardo stehen. Es ist für die Menschen viel bequemer, wenn wir nur am CO2-Ausstoß bei der Energiegewinnung was ändern, weil dann alle im Prinzip so weiterleben können wie bisher. Weiter nach Lust und Laune Kinder produzieren, weiter konsumieren, auf Teufel komm raus. Ja. Aber ich finde halt, wir müssen ja irgendwann sowieso den Absprung schaffen von unserem bisherigen, ja, selbstzerstörerischen Weg. Ja. Und warum nicht die bevorstehenden Krisen jetzt als Motivation dafür nutzen? Ja. Tja, das war diesmal wieder ein etwas politischer Podcast. Ja, also eigentlich ein Thema, das mir gar nicht so liegt, aber ein wichtiges Thema, glaube ich. Und ich hoffe, für einige von euch war diese Information mit den neuen Reaktortypen auch so neu wie für mich noch vor kurzem. Wie auch immer, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Episode dabei seid. Macht's gut!